Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14. November ist Dana Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer der Esperanto-Welle Neubrandenburg, wir bringen für Sie zweimal monatlich diese Sendung, jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr und mittwochs Mitte des Monats um 16 Uhr in der Regel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Wir, die Redaktionsgruppe des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, sendet über NB Radio Trip 88,0 diese Sendung für Sie. Im Studio sind heute Dana Pfennig und Dana Levin. Und Dana, was haben wir heute für Themen auf Lager?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Ondo Esperanto, Esperanto-Welle. In dieser Sendung bringen wir ja nur wenige Themen, manchmal nur eines, manchmal einige wenige. Und das Erste, was wir heute behandeln, ist die provozierende Aussage oder die Frage, steht Esperanto gegen die Idee der Europäischen Union? Das haben wir uns nicht ausgedacht, weder der Werner noch der Werner, sondern das ist die Aussage eines neuen Ministers für die EU-Kommission, und zwar Leonardo Orban aus Rumänien. Rumänien ist ja auch ein vielsprachiges Land und kennt eigentlich die Frage und die Problematik von verschiedenen Sprachen. In Rumänien spricht man natürlich Rumänisch, man spricht Moldauisch, man spricht Ungarisch, man spricht Deutsch, die Zigeuner haben ihre eigene Sprache. Also die wissen schon, wovon sie reden. Aber dieser neue Minister kriegt eine Frage gestellt, und zwar von einem anderen Funktionär der Europäischen Union, und zwar von Milan Gala. Er gehört zur Europäischen Volkspartei, also die konservativen Parteien in Europa. Jetzt vor einigen Tagen hat er also folgende Frage gestellt, und zwar die lautet: Herr Orban, ich bemerke, dass es Initiativen gibt, um Esperanto als universelle Sprache in Europa einzuführen. Esperanto kann sehr gut sein, die internationale Sprache für alle Zusammentreffen, für alle Zusammenkünfte in der EU. Wie denken Sie darüber? Ich habe das ja aus dem Esperanto übersetzt, deswegen so ein bisschen verzögert. Ja, und er antwortet Folgendes. Dieser Herr Orban, der hat nur die Aufgabe, die Vielsprachigkeit in der EU zu sichern. Und er sagt, ich bin ganz ehrlich, und hat sich aber dennoch konsultieren müssen mit seinen Mitarbeitern, und er sagt, bezüglich Esperanto will er jetzt die Frage nicht stellen, ob es diese Sprache wird. Die EU will vorläufig nicht das jetzige Sprachregime verändern. Man muss dazu Folgendes wissen. In der EU werden derzeit 23 offizielle Sprachen gesprochen. Einige davon sind Arbeitssprachen. Aber was kaum eine Rolle spielt in den öffentlichen Diskussionen ist, dass zusätzlich zu diesen 23 Sprachen es noch mindestens 60 weitere Sprachen in Europa gibt, die nicht Staatssprache sind. Wie zum Beispiel die Katalonen oder die Sorben und so weiter. Also keine Minderheiten, die aus einem anderen Volk kommen, wie die Dänen in Deutschland oder die Dänen die Deutschen in Dänemark, sondern Völker, die vollkommen isoliert für sich alleine sind, ohne großes Mutterland. Davon gibt es also noch mindestens 60. Und das gehört auch mit zur Vielsprachigkeit. Nun antwortet also dieser neue Minister, der hat also nur diese einzige Aufgabe. Und da sagte weiter, wir wollen das Regime der Sprachen, wie es jetzt ist, nicht mehr ändern. Wir wissen, dass wir an die Grenzen, an die finanziellen Grenzen des Europäischen Parlaments stoßen. Wir müssen nämlich derzeit 1,2 Milliarden Euros pro Jahr ausgeben, nur für die Übersetzungen. Und das wird ja mehr, desto mehr Länder dazukommen. Wir denken mal an die Diskussion, soll der Euro, wir haben ja dieses neue Geld seit ein paar Jahren. Nun haben die Bulgaren gesagt, wir möchten auch, dass das in Kyrillisch geschrieben wird. Ja, nur ist aber erstmal was, nicht? Selbst bei diesen einfachen Dingen beginnt die EU schon zu schleudern. Aber bleiben wir mal bei dieser Diskussion zwischen diesen beiden EU-Politikern. Er sagt also, wir können es uns nicht erlauben, noch mehr Geld auszugeben und müssen das stoppen für die Übersetzungen. Wir sind also nicht in der Lage, alles zu erfüllen. Und er stellt sich selber die Frage, würde nun diese Universalsprache wie Esperanto das Problem lösen? Nein, sagt er, antwortet selber auf seine Frage, das würde Esperanto nicht sein, würde keine gute Lösung sein. Eine universelle Sprache ist fundamental gegen die Idee der EU, denn in der EU gibt es kulturelle, sprachliche Vielfalt. Es gibt viele Sprachen, über die wir schon hier erwähnt, die wir schon erwähnt haben, und wir wollen das nicht verändern. An dieser Stelle kommentieren wir einmal. Also erstens kann es in der EU ja nicht die Rede davon sein, dass sprachliche Gleichberechtigung herrscht. Das ist auch technisch sehr schwer durchzuhalten und finanziell noch weniger durchzuhalten. Aber erstmal muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, was der Minister sagt. Wir wollen nicht, dass eine einzige Sprache dominiert und schon gar nicht Esperanto. Und denkt er wohl gar nicht daran, wie Englisch, das amerikanische Englisch, die EU dominiert. Das ist also außerhalb seines Gedankenvermögens, dass das eigentlich schon ein gestellter Fakt ist. Man hat einfach Tatsachen geschaffen, um hinterher zu sagen, wir ändern das jetzt nicht mehr. Und genau das drückt er damit aus. Also das amerikanische Englisch ist schon die Sprache der EU. Nee. Und alle anderen haben sich diesem unterzuordnen. Als Ausrede gegen Esperanto zieht er dann ins Feld mit den anderen 23 Sprachen, die man ja schützen müsse. Und erzählt dann weiter, oder er sagt weiter in dieser Auseinandersetzung, es ist doch ein großer Vorteil, dass wir so viele verschiedene Sprachen und Kulturen haben. Und er hat schon darüber sich erkundigt, dass diese Frage des Esperanto immer wieder gestellt wird. Und bisher wurde diese Frage in der Kommission für Kultur und Erziehung diskutiert. Und so weiter und so weiter. Aber jetzt ist er auf seinem Tisch. Und er ist auch mit José Manuel Barroso einer Meinung, dass es nur die Vielsprachigkeit in Europa geben darf. Und das ist ja geschwindelt. Und da halten wir erst einmal an und übergeben das an die Technik. Der Werner legt eine wunderschöne Musik auf von Kaito. Das ist eine Musikkapelle aus den Niederlanden.
Ja, da muss ich mal korrigieren. Wir hatten hier zu Vorbeginn ein kleines technisches Problem mit einem CD-Player und da steckt die kalte Platte noch drin.
Ach, die ist jetzt verschollen.
Ich habe jetzt eine andere, die heißt Tutmonda Musico, also weltweite Musik.
Ja, ja, dann nehmen wir die.
Und da spiele ich mal einen Titel. Also, das habe ich zu Anfang nicht gesagt. Wir machen natürlich Pausen. Wir können nicht eine halbe Stunde lang hier erzählen. Da werden wir uns wie beim Zuhören müde. Und wir unterbrechen dann immer für eine kleine Musik. Yeah. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Lied Nefer Pashu, geh nicht fort. Aber wir kommen jetzt wieder zu unserem Textwanner. Wenn er nun behauptet, oder behauptet er nicht, wenn er behauptet, Esperanto würde alle anderen Sprachen zurückdrängen oder unterdrücken oder ähnlich, was macht denn das Englisch? Das hast du auch schon gesagt. Das kann ja wohl nicht sein, dass beim hauptsächlichen Gebrauch des Englisch in der EU die anderen Sprachen, die auch benachteiligt sind.
Aber selbstverständlich. Ja. Es wird in der EU eigentlich nur noch Englisch gesprochen. Es wird nur noch 1% deutsches Material druckmäßig hergestellt. 1% und dann noch an abnehmender Tendenz. Das Problem ist ja folgendes. Um auf diese Gegenargumente zu, wir wollen dann gegen das Englische argumentieren, wenn die Menschen das so wollen, dann wollen das die Menschen so. Aber jetzt geht es ja um uns und dieser Minister hat ja das Esperanto angegriffen. Und dazu muss man immer wieder Folgendes sagen. Wir denken, das ist alles schon klar in der Welt, aber offensichtlich gibt es immer noch, und in diesem Falle sogar hochintelligente Menschen, die nicht wissen, was Esperanto eigentlich von Anfang an wollte. Und zwar diese alte Losung, sprich die Sprache deines Volkes, also Sorbisch, die Deutschen in Deutschland, Sorbisch oder Friesisch oder Dänisch oder Plattdütsch, es sind einige Millionen, die Plattdütsch sprechen, das ist die Sprache deines Volkes, in der du lebst, in dem du lebst. Sprich als zweite Sprache die Staatssprache, die also Staatssprache ist, in Deutschland ist es das Deutsch derzeit noch, in Russland eben Russisch und in Polen Polnisch. Als zweite Sprache. Und als dritte Sprache sprich eine internationale, neutrale Sprache. So, was besagt das? Und das besagt ja auch das Esperanto. Wir wollen drei Ebenen haben. Die Sprache meiner Heimat, die Sprache meines Staates und durch die neutrale internationale Sprache werden alle anderen Ebenen geschützt. Und zwar nicht verdrängt, nicht beiseite geschoben, nicht diskriminiert, wie es heute ist, sondern sie werden geschützt. Und wenn es um das Esperanto geht, es kommt nicht aus einer Kultur, nicht aus einem Staat, nicht aus einer Großmacht, sondern Esperanto wird getragen von dem Volk der Esperanto-Leute, sagen wir mal, von den Esperanto-Freunden, aber weltweit, und wird durch diese weiterentwickelt und präzisiert und immer wieder dem täglichen Leben und den Anforderungen angepasst.
Ja, und ein Aspekt, den wir auch schon öfter gesagt haben und den ich hier mal ergänzen möchte, wenn wir dann uns in Esperanto unterhalten, sind alle, die dorthin kommen, gleich auf gleicher Ebene.
Ja.
Niemand spricht in seiner Muttersprache, alle sprechen in der Brückensprache Esperanto.
Ganz genau. Und dieses ist psychologisch ein ungeheures Gewicht, hat dieses Argument, Werner. Genauso ist das. Und man weiß heute, dass die Briten sozusagen, um jetzt auf England uns zu beschränken, dass die Briten etwa 20 Milliarden Euro jährlich deswegen Gewinn haben, weil sie die Sprachdominanz ausnutzen, weil sie die Lehrmaterialien herstellen, weil sie in einem großen Ausmaße Schüleraustausch vollziehen. Nur dieses eine Teil, nur dieses eine Detail sagt eben aus 20 Milliarden Euro, die sie einsparen als Volumen. Der Volksbildungsminister von Großbritannien hat zum Beispiel gesagt, er sieht nicht mehr ein, andersherum. Die EU hat gesagt, alle Völker, wir kommen dann auch zu diesem Minister wieder, alle Völker der EU mögen doch die Nachbarsprachen lernen. Also die Französen Spanisch und Deutsch und Englisch, und die Deutschen sollen Dänisch und Schwedisch und Polnisch lernen und so weiter. Das wäre doch ganz gut. Und er sagt weiterhin, der Volksbildungsminister von Großbritannien, er sieht nicht ein, dass die britischen Schüler und Studenten 7 Jahre ihres Lebens vergeuden mit dem Lernen von minderwertigen Sprachen.
Minderwertig,
also die europäischen. Hm. Also wenn überhaupt ein Brite eine andere Sprache lernt, dann bitte die wichtigen Sprachen der Welt, das ist Chinesisch, Japanisch und Arabisch, um die Handelsbeziehungen zu vervollkommnen und so weiter. Das ist ein Affront gegen die EU. Ich meine, die Briten haben noch nie was mit der EU am Hut gehabt. Die werden auch nie den Euro einführen und nie unsere Maße, die werden auch mal links fahren statt rechts. Aber das ist eben die britische Eigenart. Die leben ja noch weiter in der Philosophie ihres großen
Imperiums wieder zurück zum Minister. Und nun kommt es ganz dick. Er sagt, dadurch, dass nur alle Englisch sprechen in der EU, dadurch sind alle gleichberechtigt und jeder kann jeden verstehen. Also wenn er nicht aus Rumänien gekommen wäre, oder gekommen, jetzt kommt, ist er da, ist er jetzt Minister, dann würde ich denken, der hat in der Sowjetunion studiert. Denn genau das haben die sowjetischen Führer und alle, die dazu sich zählten, uns auch gesagt. Die Sowjetunion ist deswegen ein so harmonisches Land mit ihren an die 200 verschiedenen Völkern, weil sie gleichberechtigt alle unter der russischen Sprache sich zusammenfinden, unter dem Dach der russischen Sprache. Und die Esten und andere kleine Völker, die konnten gar nicht so schnell gucken, die hatten auf einmal 50% waren sie russifiziert. Ukraine ist zur Hälfte russifiziert, also eines der großen Völker der Sowjetunion, der ehemaligen Sowjetunion. Der ganze Osten ist also von Russen und die sprechen auch Russisch. Und andere Völker sind total verschwunden und die Georgier und die anderen Araber, ne, Georgier sind ja Christen, aber es gibt ja auch arabische Völker, Türk-Völker in der Sowjetunion, die konnten gar nicht so schnell gucken, wie auf einmal ihr Alphabet weg war. Die haben ja verschiedene andere Alphabete genutzt. Ja, sie können aber dann mit den Schreibmaschinen aus Moskau schreiben, wenn sie das kyrillische Alphabet für ihre Sprachen verwenden. Na gut, eine tolle Sache. Das wissen wir auch als alte, gediente DDR-Bürger, dass die deutsche Sprache sich mit russischen, also mit kyrillischen Zeichen wunderbar wiedergeben lässt. Aber es geht auch um Tradition und so weiter, nicht? Also, der hat also das gleiche Argument verwendet, was man verwendet hat über viele Jahrzehnte, um eben den Völkern der Sowjetunion und den weiteren Völkern nach dem Zweiten Weltkrieg klarzumachen, dass nur eine Nationalsprache des großen Volkes der Russen uns alle gleichberechtigt macht. Komisch, das gibt's noch in der EU. Aber er dreht sich wie ein Wurm im Sand und sagt, ja, aber wir müssen trotzdem die natürlichen Sprachen der EU weiter pflegen und so weiter und so weiter. Was da gemeint ist, das hat ganz deutlich der Herr Oettinger gesagt, CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der hat das ein bisschen deutlicher gesagt, er sagte, die deutsche Sprache soll die Sprache der Familie und des Biertisches bleiben und werden. Und ansonsten sollte Englisch die Sprache, die offizielle Sprache in Deutschland sein. Der hat das ein bisschen deutlich gesagt. Dieser Herr Minister aus Rumänien in der EU hat das ein bisschen eingewickelt in andere Argumente. So, Werner, jetzt haben wir eine neue Musik.
Ja, wir werden hören, was es für ein Titel ist. Ich habe ja nur die CD mit, die Hülle nicht mitgebracht und kann das leider vorher nicht ansagen.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören auf MG Radio Treff 88,0 eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich für Esperanto interessiert, wer uns kontaktieren möchte, Sie können uns anrufen über das normale Festnetztelefon. Unsere Namen Werner Pfennig und Werner Levin finden Sie im Telefonbuch. Über das Weltnetz sind wir zu erreichen unter www.esperanto-nb.de und im TV-Kabelnetz Neubrandenburg unter dem Sender TLN Seite 466, wo alle Vereine unter den 400 dann sich vorstellen. Dort können Sie auch unsere Telefonnummern und Adressen erfahren. Der vergangene Musiktitel, da brauche ich ja nicht viel übersetzen. Der Name ist Ihnen ja schon bekannt und wir gehen weiter in unserem Beitrag.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben ja ein Thema ausgewählt, EU und Esperanto. Und hier ging es um ein Interview, das der Minister für Vielsprachigkeit gegeben hat. Das ist der Herr Orban aus Rumänien und er hat einem anderen Politiker geantwortet aus der EU. Wir waren da stehen geblieben, dass er also im Prinzip sagte, zusammengefasst, die englische Sprache ist die gemeinsame Sprache aller Europäer und diese englische Sprache schützt alle kleinen Sprachen oder kleineren Sprachen, weil ja alle sich gleichberechtigt in Englisch unterhalten können. Und wir haben gesagt, das kennen wir, dieses Argument, das haben ja schon die Stalinisten in der Sowjetunion verwendet, um alle anderen Völker zu russifizieren.
Ja, und dem Esperanto spricht er dieselben Eigenschaften ab.
Und dieselben Eigenschaften spricht er dem Esperanto ab, obwohl er auch sagt, ja, das Esperanto hat ja kein Mutterland, hat keine wirtschaftliche Potenz im Rücken und auch keine Autorität wie der Vatikan, der hat ja sein kleines Land, aber doch eine Autorität. Alles das hat Esperanto nicht. Und das wäre auch negativ. Also, er hat sich in sich selber also widersprochen.
Ja.
Das ist hochinteressant, ist ein junger Mensch und hochintelligent. Ich denke, er wird noch lernen. Aber man merkt natürlich auch, dass es eine gewisse Aversion gegen Esperanto gibt. Und wir wissen auch als Esperanto-Verteidiger, Esperanto ist nicht der Nabel der Welt, Esperanto muss nicht recht haben. Aber man kann doch wenigstens über die Probleme der Sprachen und der Sprachgerechtigkeit in Europa und in der EU reden. Das ist doch wohl erlaubt. So. Die EU hat aber dann einige sehr krasse Argumente aus ihrem Internet genommen, aus dem Weltnetz, in denen die künstliche Sprache und oder so, wenn sowas kommt, ist immer Esperanto gemeint oder zusammengesetzte Sprache, das musste man rausnehmen, weil es also polemisch und unsachlich war. Naja, das Thema ist noch lange nicht zu Ende und da kann jeder sagen, der Politiker, das ist jetzt erledigt und wir bleiben und das ist so. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Welt ist nichts von Bestand. Was heute noch unwahr ist, kann morgen schon wahr sein. Und interessanterweise, wenn eine Mehrheitsmeinung sich gebildet hat, dann finde ich, kommen sehr viele, die dann immer sagen, wir waren eigentlich immer schon dafür. Und das wird mit dem Esperanto auch so sein. Naja, und das geht jetzt also weiter. Das Thema ist nicht abgeschlossen. Es gibt übrigens auch eine Esperanto-Europa-Partei. Ich kann gar nicht genau sagen, wie die heißt. Die heißt EEU, also Esperanto, Demokratie und Europa. Also diese drei Worte sind da drin. Wahrscheinlich Esperanto, Europa.
Naja, wir wollen. Das ist egal. Wir können es vielleicht mal raussuchen, aber wollen wir nicht lange.
Nein, wollen wir nicht. Es gibt jedenfalls eine Europapartei, die hat allerdings sehr wenig Stimmen. Eine interessante Variante, meine persönliche subjektive Meinung ist, dass sich die großen schon existierenden Parteien bitteschön diesem Thema stellen, ob es die Sozialdemokraten sind oder die Liberaldemokraten oder die Sozialisten, das ist alles egal. Wichtig ist, dass dieses Problem als Problem erkannt wird und um auch gleich zu sagen, wir haben ja, Esperanto ist nicht Nabel der Welt und Esperanto ist gar nichts, ist eigentlich nur eine tolle Idee, dann soll man doch das mal auf den Prüfstand stellen, und sagen, also wir behaupten als EU oder als jetzige Politiker, Esperanto kann dies nicht und kann jenes nicht. Und dann werden wir euch mal beweisen an euch selber, dass ihr dazu nicht fähig seid. Bitte sagen wir, macht das. Macht doch mal ein Jugendprojekt, macht doch mal ein Wirtschaftsprojekt, macht doch mal eine philosophische Konferenz und nutzt dabei auch Esperanto. Und dann werden wir sehen, ob unsere Sprecher und unsere Sprache und unsere Wissenschaft diesen Dingen gerecht wird. Mehr wollen wir doch nicht. Und wir wissen auch, dass die gesellschaftliche Veränderungen schon auf diesem Gebiet sich sehr, sehr langsam durchsetzen würden, falls also mal so eine Sache ist. Aber bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in Neubrandenburg auch nicht Nabel der Welt und die EU ist auch nicht. Die Entwicklung geht in Asien weiter und Asien ist zurzeit der Kontinent mit seinen Ländern wie Japan, wie Korea, wie China, wie Malaysia, Indonesien. Das sind die Länder, die künftig den Ton angeben werden in der Welt, und zwar politisch und wirtschaftlich und wahrscheinlich auch mal militärisch. Werden wir mal sehen, was daraus wird. Und daraus schlussfolgert sich ganz automatisch, dass zum Beispiel China sich nie einlassen wird, auf Dauer nicht einlassen wird, auf ein englisches Sprechen. Im Moment wird das sehr gut gepflegt und das Chinesische ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Sprache. Aber sie haben eine 6000-jährige Kultur. Die Chinesen lassen sich das nicht so schnell aus den Händen nehmen. Übrigens, Werner, du weißt das genau, der jetzige amtierende Staats- und Parteichef von China, der heißt Hu, und noch so einige Worte, dieser Hu, willst du das mal sagen, ja?
Ja, ich habe eigentlich eine kleine Sensation. Und wenn sich das so fortsetzt in China, dann werden sich die Europäer mit ihrem Englisch aber nochmal umgucken. Es ist Folgendes passiert. Wir haben eine Information aus dem Internet, auch von der chinesischen Esperanto-Organisation, und sie schreiben: Über aktuelle Neuigkeiten aus dem Reich der Mitte hat doch der Partei- und Staatschef Hu kürzlich die Jugend aufgefordert, nach Chinesisch doch fleißig Esperanto zu lernen. Ein einziger Satz. Und wenn das in China so weitergeht und Schule macht...
Noch nicht Explosionsartig. Wir wollen auch keine... Als Esperanto-Freunde möchten wir nicht, dass irgendwelche Länder auf einmal so durchreißen und sagen, nun machen wir nur noch Esperanto. Das wäre auch nicht gut und nicht gesund. Ja. Aber das ist interessant.
Vor ein paar Wochen hat es nämlich noch so Ähnliches gegeben. Da habe ich einen Bericht gehört. Eine der, ich glaube, die fünftgrößte Stadt in China hat mehrere Hochschulen und Universitäten. Und eine, die Uni davon, hat einen Esperanto-Kurs eröffnet. Und es haben sich 400 Studenten eingeschrieben.
Ja.
Stellen Sie sich mal vor, 400 Studenten.
Ja, in einem Kursus. Ja, in einem Kurs.
Und wir reden auch von der Uni, wenn sie diesen Sprachkurs erfolgreich abschließen, für ihr Studienergebnis 2 Punkte dazu.
Ja, ja, das gibt es auch in anderen Staaten. Ich weiß, sie kommt wieder zur EU zurück. In Ungarn gibt es an einer Universität die Pflicht, eben so und so viele Sprachen nachzuweisen mit Abschluss. Unter anderem kann man eben auch Esperanto. Das ist ein altes, bekanntes Land für Ungarn, dass Esperanto dort sehr gefördert und anerkannt ist. So. Und nun machen die Studenten dort jede Menge Esperanto-Abschlüsse, besuchen, belegen ihre Kurse, machen Prüfungen, kriegen dann ihr Attest dafür. Und nun meldet sich plötzlich die englische Fraktion dort zu Wort. Die wird es da gar nicht gefragt, da geht das gar nichts an. Hat aber dagegen protestiert, weil doch Esperanto so leicht zu erlernen ist. Das geht doch nicht. Ne? Das mal so am Rande. So, wir kommen dann zum Schluss. Jetzt habe ich gefunden, wie die Partei heißt. Die gibt es nämlich nicht auf Deutsch, sondern die heißt Europa Demokratia Esperanto. Also Europäisch Demokratie und Esperanto. Das ist also eine Partei, die sich dem Esperanto gewidmet hat. Die ist auch angetreten schon beim letzten Wahlkampf. Aber ich sagte ja, was meine Meinung ist, das ist eine einzige, dass ich lieber sehen würde, wenn die demokratischen Parteien in Europa sich dafür selber einsetzen. Dann nehmen wir mal die Nazi-Parteien heraus, die gibt es ja leider dort auch schon. Aber das, hiermit schließen wir erst einmal ab und wir sagen, das Thema ist beim Kochen. Esperanto ist noch lange nicht am Ende, ganz im Gegenteil. Auch wenn wir immer zu Mitglieder suchen und werben und machen und tun in Neubrandenburg. Aber weltweit sieht das ganz anders aus. Liebe Hörerinnen und Hörer von Ondo Esperanto, Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Brandenburg. Wir waren beim Thema EU und Esperanto und EU und Sprachenproblematik. Waren eigentlich schon zum Schluss gekommen, aber der andere Werner hat hier noch mir was vorgelegt. Einerseits sprachen wir über die Aktivitäten des Europäischen Esperanto-Verbandes und einzelner Esperanto-Freunde, also Wissenschaftler, die zum Thema Sprachen und EU etwas gesagt haben. Der Werner hat ja noch Folgendes gefunden. Es gibt natürlich auch von anderer Seite Unruhe von anderen Sprachen, ob das die Franzosen sind oder die Spanier. Und inzwischen hat sich etwas organisiert in der EU unter der Überschrift gegen Englischdominanz. Und diese Menschen, die das unterstützen, also die Abgeordneten der EU, wollen die Dominanz der englischen Sprache zurückdrängen in die Ebene laut Menschen und also laut Größe, wirtschaftlicher und personeller Größe von Großbritannien, so groß kann auch nur der englische Einfluss sein in der EU. Und da kann man also seine Meinung sagen unter ec.europa.eu/, dann kommt es auf Englisch, Education und Multilink oder so. Leider kann ich noch nicht so ganz perfekt Englisch. Also unter ec.europa.eu und da muss man sich weiter fuddeln. Eine zweite Sache ist, von den genau 785 gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlamentes sprechen etwa 20 fließend Esperanto. Nicht alle sind organisiert, nicht alle zeigen und manifestieren ihre Haltung zum Esperanto, weil man auch dann ein bisschen so geneckt wird, nehme ich mal an, behutsam gesagt. Aber einer, der das ganz offen macht, ist Herr Dr. Paul Rübig aus Österreich und der unterstützt ganz fest Esperanto und er steht auch als Kandidat des besten Europäers oder so und in der Umfrage zur Wahl Mitglied Parlamentarier des Jahres. Und den kann man dann dort wählen im Internet. Aber das ist jetzt zu lang und zu ausführlich, das zu machen. Es gibt auch Polen und es gibt auch Engländer und Iren, die in der EU tätig sind, aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit oder aufgrund, dass sie da Diplomaten sind im Hauptapparat der EU, die durchaus dort mit dem Esperanto eine Menge zu tun haben. Einer von denen war neulich in Berlin und hat dort einen Vortrag gehalten. Also es gibt da ein bisschen mehr Unterstützung, als man das im ersten Moment so denkt. Jetzt aber Ruhe von diesem Thema. Bis zum nächsten Mal und ich übergebe das Mikrofon an unseren Werner.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell, Fachzeitschrift für den deutschen und für den österreichischen Esperanto-Bund, habe ich einen Leitartikel unseres Redakteurs, des Esperanto-Freunds Schubert, gelesen und da möchte ich doch mal, hat den Esperanto veröffentlicht, in meiner freien kurzen Übersetzung mal einige Gedanken rausnehmen unter dem Leitthema 120 Jahre Esperanto, gegenwärtige Situation des Esperantos in Europa. Herr Schubert sagt da sinngemäß, Esperanto wird zum Thema in unserer Gesellschaft, auch weltweit. Zum Beispiel gibt es oder gab es in Ehrwald, Österreich vor kurzem ein Esperanto-Festival. Das hatte aber nochmal Wander. Auch Hotels nennen sich einfach Esperanto-Hotel. Zum Beispiel gibt es ein Hotel in Fulda, eins in Kroatien. Es gibt Übersetzungsbüros in Deutschland und in der Schweiz. Es gibt Cafés in Wien und Chemnitz. Die haben diese genannten mit dem eigentlichen Esperanto eigentlich gar nichts gemein. In der Regel nicht. Sie haben nur den Namen übernommen, wirklich den Namen. Aber warum? Herr Schubert meint unter anderem dazu, Esperanto hat sich von einer eigentlich bei vielen offiziellen und Politikern negativ besetzten Wort zu einem ausgefallenen, seltenen und damit begehrten Namen gemausert, zu einem positiven Signal. Die Offenheit und die Entwicklung unserer Gesellschaft hat hier auch Schuld dran, denn die Leute sind offener geworden für Neues und viele Firmen oder Hotels haben die gleichen Namen, viele Veranstaltungen. Mal greift man mal plötzlich zu einem Namen, der einem fremd vorkommt, der fremd klingt, der vielleicht anziehend und interessant, den man hinterfragen könnte. Das passiert sicher nicht alles sofort, aber es wird schon folgen. Also gibt es schon Unternehmen und Produkte unter diesem Namen, die sollen also Kunden locken und ein schlechter Name würde ihnen ja schaden. Esperanto ist also eine gute Sache. Und das ist für uns nichts Neues, denn bei uns gibt es schon lange den Slogan Esperanto, bonne affaire. Das kennen wir schon seit Jahren, nicht?
Ja.
Für uns ist Esperanto eine gute Sache, heißt das auf Deutsch. Bei uns Eingeweihten, ja, ist ihr Satz also nicht neu. Also hat die gesellschaftliche Entwicklung seit 1989 auch Esperanto nicht ausgespart in der Gesellschaft. Eine Multikulti-Gesellschaft muss dagegen aber viele kulturelle Facetten haben, nicht in dem Modell wie eine Fruchtmarmelade, ein undifferenzierter Brei, sondern eher nach dem Modell im Vergleich zu einem Fruchtsalat, in dem jedes einzelne Teil seine Eigenheiten und seinen Geschmack behält, wenn man das so sagen will. Ja, die Verschiedenheit in unserer Gesellschaft ist nicht das Problem, sagt ein anderer Mann, den er hier zitiert hat. Das wahre Problem sind die Menschen, die diese Mannigfaltigkeit oft ablehnen. Und wir kennen ja auch besonders scharfe Ablehner, die wir als Partei hier in unseren Gegenden gar nicht gerne sehen.
Ja.
Für Esperanto ist die gegenwärtige Entwicklung eine Chance. Esperanto ist doch die Esperanto-Kultur, die Esperanto-Sprache von Anbeginn an auf die Mittlerrolle zwischen unterschiedlichen Kulturen ausgelegt und angelegt worden. Die und mit Absicht dafür geschaffen worden. Die Idee und das Werk des Dr. Hoffnungsvoll, des Dr. Esperanto oder des Herrn Ludwig Samenhof, alles derselbe Mann, die gehen langsam, aber stetig auf ihr Ziel zu. Die Esperanto-Gemeinschaft ist gut vorbereitet. Die Länder und Staaten haben das noch vor sich. Auch in der fortschrittlichen Europäischen Union erfahren wir, wie schwer es Menschen und ganzen Völkern fällt, neue Wege zu gehen. Und das wäre nämlich den Weg zu einer Brückensprache. Wie schwer es ihnen fällt, sich in größere Gemeinschaften auch so einzufügen. Das sind die einzelnen Querelen, die dann in der EU, wie zum Schluss Polen und so. Das hat natürlich zum Teil berechtigt, zum Teil auch eben aus dieser Angst heraus, wir könnten untergebuttert werden, wenn wir uns ganz und gar fügen. Das wollen wir eigentlich nicht, aber viele Bestimmungen, die wir manchmal von der EU hören, die sind eigentlich so, dass man sagt, man will ja irgendwie einen Einheitsbrei erreichen. Den Eindruck hat man manchmal und alle Bestimmungen sind natürlich nicht darauf ausgerichtet, gerade die kulturelle Vielfalt in Europa zu bewahren. Nicht? Das ist manchmal sehr zwiespältig. Dafür den richtigen Weg zu finden, neue Probleme und Herausforderungen zu meistern, sich Europa und sein Sprachproblem, siehe Europa und sein Sprachproblem, dessen Lösung scheinbar noch nicht in Sicht ist. Ein Zitat aus einem Kalender. Chancen gibt es immer und überall. die Differenzen Erfolg und Misserfolg entstehen, weil einer die Chancen nutzt, der andere nicht.
Ja.
Eine freie Übersetzung war das von mir zu dem Inhalt eines Leitartikels von Herrn, wie hieß er noch, Herrn Schubert.
Herr Schubert ist der Redakteur des Esperanto Aktuell.
Ja, das, ja. Und ich will zum Schluss sagen, dazu meine ich, dass mit solchen Sprüchen, wie ich sie hier zitiert habe, natürlich keine Lösung zu erreichen ist. Die Einheit einer großen Europäischen Union zu erreichen, ist eine sehr langfristige Gratwanderung, um die Kulturen der einzelnen Mitglieder wirklich dabei erhalten zu können.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Esperanto-Welle Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Zur Ergänzung, der Werner sprach über die Sympathieträger Esperanto, dass also das als Produktname verwendet wird, weil es eine Sympathie in sich trägt, kann ich noch ergänzen. Die Schriftstellerin Dagmar Leupold hat ein Buch geschrieben, einen Roman, Grüner Engel, Blaues Land. Und zwar handelt ihr Roman über Menschen, die im Zusammenhang stehen, es gab mal 100 Jahre lang ein Esperanto-Land. Nach den Napoleon-Kriegen bis zum Ersten Weltkrieg, diese 100 Jahre, gab es zwischen Deutschland, Belgien und Niederlanden ein kleines Fleckchen Erde mit ein paar tausend Einwohnern. Die haben sich als Esperanto-Land, Amikejo, ausgerufen, haben als Amtssprache Esperanto eingeführt, waren aber zu klein als Staat und wurden von den Nachbarn mitverwaltet. Aber die Unabhängigkeit endete schon 1914 oder 19, endete 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg, und kam dann zu Belgien, ist ja klar. Deutschland hatte den Krieg verloren. Aber es ist interessant, dass sie diese alte Geschichte, die die Esperanto-Freunde gar nicht mehr wollen und hören möchten, aber es gab tatsächlich mal einen Staat über 100 Jahre, der Esperanto als Amtssprache hatte. Die Gastwirte alle mussten Esperanto sprechen, alles gab es in Esperanto, denn sie wollten weder Deutsch noch Französisch noch Flämisch irgendwie reden. Sie wollten ja eine eigenständige Nation sein und die braucht also eine Sprache und die hat also Esperanto genommen. Das hat sie in ihrem Roman verarbeitet, da wird auch Esperanto gesprochen in einigen Fällen. Nur als Ergänzung zu dem, was der Werner sagte, dass Esperanto in neuen Publikationen immer wieder mal erscheint. Dann, jetzt hast du was.
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich habe noch aus unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell, die ich ja schon zweimal erwähnt hatte, noch einen Artikel herausgesucht, Anlässlich unseres Jubiläumsjahres, 120 Jahre Esperanto, möchte ich doch nochmal eine Stadt erwähnen, die eigentlich durch ihren Beinamen einzigartig in der Welt bisher dasteht. Und zwar, hier hat sich gerade das Gründungs- oder das Veröffentlichungsjahr gejährt, ein Jahr Esperanto-Stadt Herzberg am Harz. Man kann unter www.herzberg.de auch mal nachlesen, dort gibt es einige Rubriken, aber da komme ich noch drauf. Offiziell heißt die Stadt Herzberg am Harz die Esperanto-Stadt. Auch unter dieser Weltnetzseite herzberg.de findet man auch dann auf der Startseite ein Inhaltsverzeichnis. Unter 13 Rubriken ist die fünfte Rubrik Esperanto. Dort kann man also nachlesen, was kurz über Esperanto in dieser Stadt passiert und warum. Die Organisationen in dieser Region, die Esperanto-Organisationen, sind die Esperanto-Gruppe Herzberg am Harz. Dann gibt es dort noch eine Esperanto-Gesellschaft Südharz e.V. Und zu dieser unterstellt ist das Deutsche Esperanto-Zentrum oder das ICH, das Internacia, ICH, weißt du das noch?
Internationales Zentrum Herzberg.
Ja. Und dieses Deutsche Esperanto-Zentrum in Herzberg wird als Weiterbildungszentrum des Deutschen Esperanto-Bundes genutzt und als Kulturzentrum der Welt-Esperanto-Organisation der UEA. Seit dem 12.07.2006 benutzt also Herzberg den offiziellen Beinamen die Esperanto-Stadt. Damals stimmten alle vier Parteien des Stadtrates für diesen Zusatz. Der Bürgermeister Gerhard Walter, die Stadtverwaltung und die Esperanto-Freunde aus der Gruppe Herzberg und der Gesellschaft Südharz, die arbeiten hier und sorgen gemeinsam dafür, dass dieser Name nicht nur auf dem Papier steht. Die Namensgebung und die erfolgreiche Zusammenarbeit ist einmalig in der Welt. Zusammen mit der Stadt können also die Esperanto-Freunde in Herzberg auf 18 Aktivitäten und Einrichtungen verweisen, die ich Ihnen hier mal der Vollständigkeit nennen möchte, damit man weiß, was eigentlich dahinter steht. Im ersten Jahr wurde also alles gemacht oder geschaffen. Mehr als 100 Zeitungsartikel auch im Internet zu lesen. www.herzberg.de hat eine Esperanto-Republik bekommen. Rubrik bekommen. Das Informations- und Touristbüro begrüßt oder kann die Besucher auch auf Esperanto begrüßen. Das Informations- und Touristbüro hält auch Stadtbroschüren in Esperanto bereit. Esperanto-Kurse gibt es an einigen Schulen in der Stadt. Esperanto-Kurse gibt es auch für Erwachsene, für Stadtangestellte und für weitere Gruppen, die sich dafür interessieren. Am Kulturhaus Domo de la Reconticio oder das Haus der Begegnung steht dort dran. Es gibt regelmäßige Infos an die Bürger mit Plakaten, Flugblättern und Blätter mit Esperanto-Wörtern werden verteilt. Eine 6 Meter große Begrüßungstafel am alten Rathaus neben dem Infobüro für die Touristen. Eine Joachim Gießner Gedenkstätte gibt es dort im Park. Joachim Gießner war vor ca. 40 Jahren der Initiator der Esperanto-Bewegung in Herzberg und ein sehr aktiver Eisenbahner-Esperanto-Freund, der die ganze Region und besonders Herzberg, in Bezug auf Esperanto auf Vordermann gebracht hat. Ein Wegweiser oder mehrere Wegweiser zum ICH oder zum Deutschen Esperanto-Zentrum sind in der Stadt aufgestellt. Auch andere Wegweiser findet man in Esperanto. Ein neuer Rundweg, die Wasseracht, wurde mit Esperanto-Erläuterungen versehen. Eine Speisekarte in einem Restaurant gibt es auch auf Esperanto und in einem griechischen Restaurant ist dort sogar ein Esperanto-Salat bestellbar. Es gibt ständige Kontakte zwischen der Stadt und den Esperanto-Freunden der Esperanto-Gruppe. Es wurde die Fortsetzung des schon vorher bestehenden Projektes Brückensprache Esperanto zur polnischen Stadt Gora als Partnerstadt von Herzberg weitergeführt oder beschlossen, und damit verbunden ist auch ein reger Schüleraustausch zwischen beiden Städten. Es gibt einen Kurs- und Seminarbetrieb für den Deutschen Esperanto-Bund und für den ILAI, das ist der Lehrer-Esperanto.
Ja, der internationale Esperanto-Lehrerverband.
Internationale Lehrerverband. Und jetzt bin ich ja eigentlich schon am Ende. Nö, das war eigentlich schon alles. Doch, hier ist noch ein Satz. Die Weiterentwicklung der in dem Deutschen Esperanto-Zentrum vorhandenen Fachbibliothek und des Spezialarchivs wird gemeinsam mit dem Deutschen Esperanto-Bund und der Stadt Herzberg weitergeführt.
Ja, da sind auch verschiedene Mitarbeiter, die dann aus dem Ausland kommen, derzeit aus Ungarn, aus Südamerika und so weiter. Aber ich habe noch eine kleine Neuigkeit. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Die Jugend kennt, oder vermute ich zumindest, in Nordrhein-Württemberg kennt Herr der Ringe. Das gibt es selbstverständlich auch in Esperanto. Das waren schon Auflagen, die waren sehr schnell vergriffen. Und zwar sind die jetzt wieder neu gedruckt worden unter der Genehmigung des Verfassers. Und zwar in diesem Falle in Königsberg, in Ostpreußen, in Russland. Und zwar heißen die auf Esperanto La Mastro de la Ringoi. Der Meister der Ringe, der Herr der Ringe. Und zwar in drei Volumen, in drei Bänden. Einmal die, jetzt mal zurück übersetzt ins Deutsche, die Gemeinschaft des Ringes. Dann der zweite Teil, die zwei großen Türme. Und der dritte Teil, die Heimkunft des Königs. Alle drei Bücher sind also wieder frei erhältlich und können bestellt werden. Wer Nachfragen hat, bitte an uns. Der Werner gibt unsere Adresse nochmal an. Im Weltnetz www.esperanto-nb.de und Telefon.
Ja, Telefon finden Sie unter Werner Pfennig und Werner Levin im Neubrandenburger Telefonverzeichnis. Können Sie dort nachlesen. Und außerdem finden Sie die Angaben auch alle im TV-Kabelnetz Neubrandenburg, Sender TLN, Seite 466 zwischen den vielen Vereinen Neubrandenburgs, die dort aufgeführt sind.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir haben unsere Sendung fast beendet. Es geht jetzt noch um einige wenige Informationen. Wir laden ein herzlich zum 85. Deutschen Esperanto-Kongress in Essen. Der findet statt vom 9. bis 12. Mai 2008 in der Stadt Essen im Ruhrgebiet. Und sinnigerweise heißt die Überschrift des Kongresses Entdecke deine Vorbehalte. Und zwar ist Essen bekannt als Stadt zwischen Schornstein und Rauch und Qualm und Krach und Unsauberkeit. Und die Essener möchten ihre Stadt mal vorstellen, wie sie nun inzwischen geworden ist. Sie haben sehr schöne Quartale, Stadtquartale mit viel Grün, mit vielen Sehenswürdigkeiten. Das zum Äußeren. Der Kongress selber ist traditionell so, dass es viele Vorträge gibt, intelligente Diskussionen und so weiter. Wer also da eine Antwort haben möchte oder sich erkundigen möchte, wende sich bitte an uns. Das machen wir gerne. Ein zweiter großer Kongress, der wichtig ist für das nächste Jahr, ist der Weltkongress Esperanto, der jetzt ganz auf der Tür stattfindet, und zwar der 93. Weltkongress Esperanto, und zwar in Holland, in Rotterdam. Und was ist Rotterdam? Rotterdam ist die Stadt des Esperanto. Da sitzt nämlich seit nach dem Kriege das Hauptbüro in einem schönen Haus der Esperanto-Bewegung. Also Rotterdam im Juli 2008, vom 19. bis 20. Juli. Und wer sich da Näheres erkundigen möchte, bitte an uns wenden.
Liebe Hörer und Hörer, die Redaktionsgruppe Esperanto Welle verabschiedet sich für heute von Ihnen. Wir wiederholen diese Sendung am 18.11. um 18 Uhr und unsere nächste Sendung planen wir für den 6.12. um 18 Uhr. Und jetzt mache ich Musik. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle war Werner Levin.
En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco, de ai glavo sangon sui fanta, gi la homan tira familion, alla monte eterne militanta, gi promessa sanctam harmonion.
Wollen und können.